Die Nabelshow. Fehllos Selbstgespräche Podcast. Ich bin wieder daheim. Ja, wieder daheim. Ich bin wieder daheim, würde ich sagen, wenn ich jetzt in Bayern wäre. Aber ich weiß nicht, wie man das auf Kölsch sagt. Der dritte Tag nach der Reha, der zweite Morgen nach der Reha. Nach der Reha ist vor der Reha. Das ist gar nicht mal so verkehrt, muss man ganz ehrlich sagen. Was macht Köln am meisten aus? Was ist mir als erstes am stärksten aufgefallen? Der Gestank. Die Luft in Köln ist einfach hundserbärmlich schlecht. Es stinkt. Köln stinkt. Es ist nicht einfach nur drückende Luft, es ist stinkende Luft. Das hatte ich auch schon früher bemerkt. Ich glaube, es gibt ja sogar eine Folge, die heißt Köln stinkt, und die dürfte wahrscheinlich zur Rückkehr meiner letzten Reha, meiner vorigen Reha aufgenommen worden sein. Aber es ist einfach so. Das habe ich jetzt auch schon von anderer Seite gehört. Meine Apothekerin hat mir gesagt, das ist ihr auch schon aufgefallen, das letzte Mal, als sie von Sylt aus dem Urlaub zurückkam, was Köln für eine schlechte Luft hat, was man sich hier eigentlich antut, jeden Tag diese Luft einzuatmen. Man kann das sogar sehen, hat mir eine Freundin gesagt, die früher lange in Köln gewohnt hat. Wenn man auf der Zoobrücke beispielsweise steht und dann stadteinwärts schaut, dann sieht man den freien Himmel, weil da viel freier Himmel zu sehen ist, über Köln, dann sieht man diese Glocke, diese gelbliche, diese fiese Dunstglocke drüber, schon schlimmer. Ich merke auch, wie meine Erkältung, mein Husten, alles direkt nochmal eine Spur schlimmer geworden ist. Also es hatte am letzten Tag der Reha war das komplett weg, der Husten und die Verschleimung, und kam dann am nächsten Tag, spätestens als ich in Köln war, sofort wieder an. Also hier kann man nicht gesund werden. Ja, dazu kommt dann der ganze Scheiß, der ganze Driss, wie man ob Kölsch sagt, den ich jetzt mit den Ämtern habe. Da steht mir gerade einiges bevor. Da gab es auch noch wirklich viel zu tun am Ende, weil jetzt kommt es halt drauf an, kann ich wieder arbeiten? Darf ich wieder arbeiten? Ich würde ja wieder arbeiten. Körperlich fühle ich mich eigentlich auch so, wenn ich jetzt einfach mal zurückblicke. Das ist so ein bisschen schwierig, weil man blickt nicht weit genug zurück. Man fühlt sich halt so, wie es einem jetzt gerade geht, und denkt, ach nee, das kann ich alles nicht. Aber vor 2 Jahren hätte ich, als ich noch gearbeitet habe, hätte ich eigentlich nicht arbeiten dürfen. Da ging es mir richtig beschissen. Das ging gar nicht. Und ich habe seitdem so viele Fortschritte gemacht. Mir geht es seitdem so viel besser. Körperlich habe ich so viel zugelegt. Allein, also nicht Gewicht zugelegt, sondern an Kraft. Allein, ich habe es ja jetzt in der Reha gemerkt, wie schnell ich in diesen 4 Wochen körperlich aufgebaut habe, wie schnell ich Treppen steigen konnte, wie beweglich ich zum Teil war. Das hat am längsten gedauert und war auch bis zum Ende nicht so richtig gut. Da muss ich noch mehr dran arbeiten. Aber allein beim Gerätetraining, wie schnell das ging, dass ich die Gewichte steigern konnte, von ziemlich niedrigen Gewichten zu relativ hohen Gewichten, ohne dass es mich angestrengt hat, ohne dass es mich überangestrengt hat. Es gab da einen Moment, der war schon richtig peinlich. Da war ich im Gerätetraining, habe den Abduktor, das ist so eine Beinpresse, so eine seitliche Beinpresse, wo man die Beine in die Grätsch, also grätscht und die Gewichte nach außen drückt. Das ist besonders gut für mein Iliosakralgelenk, das so an der Hüfte ein Gelenk, das gerne bei mir verklemmt, und ich muss diese seitliche Grätsche öfter mal beim Radfahren machen, damit das wieder einrastet, sonst tut das richtig weh. Und der Abduktor ist eins der Geräte im Geräteraum oder im Fitnessstudio, der mir am besten tut. Und da bin ich ziemlich schnell auf, ich weiß nicht, 45 Kilo gekommen von 25. und mach das einfach, denk mir nichts dabei, geh weiter. Und hinter mir setzt sich jemand an das Gerät, der einfach so auf den ersten Blick größen- und kräftemäßig durchaus mir ebenbürtig, wenn nicht stärker gewesen sein würde. Und der, oh, was ist das denn? Wer saß denn hier vorher? Willst du angeben? Mann, das geht ja gar nicht. Und hat dann erstmal wieder alles zurückgestellt. Ja klar, man vergisst natürlich, die Kräfte gerade in so einer Reha-Klinik sind zum Teil arg unterschiedlich verteilt. Ist ja naheliegend, ist ja sehr logisch. Ja nun, und jetzt darf ich schauen, wie es hier weitergeht, wie ich eingeschätzt werde. Ich muss eine Rente wohl beantragen, da bleibt mir jetzt nichts anderes übrig. Und das ist ziemlich scheiße, denn von der Erwerbminderungsrente, der Vollrente, kann ich nicht leben. Da kann ich zwar nebenbei noch arbeiten, aber das ist ja nicht so, dass man Jobs einfach so kriegt, weil man sagt, so, ich will jetzt arbeiten, man gebe mir Arbeit und Geld dafür, sondern da muss ich Jobs suchen. Und der Stressfaktor, das ist etwas, was tatsächlich noch auf einem ganz anderen Blatt steht. Da bin ich noch nicht so sicher, wie gut ich das alles so wegpacke. Und den Stressfaktor, Jobsuche, Illustrationsjobs zu suchen oder was auch immer. Also ich muss dann auch andere Möglichkeiten noch in Betracht ziehen, inklusive bis hin zur Umschulung und was nicht alles. Und das ist halt ein riesen Stress. Den packe ich nicht so ohne weiteres. Und das dann um 500 Euro mehr im Monat, die insgesamt mit dieser wirklich, wirklich beschissen mickrigen Erwerbminderungsrente echt zusammen auch nicht, eigentlich nicht ausreichen würden, um dass ich überleben kann. Eigentlich müsste ich aus Köln wegziehen. Wenn ich jetzt Vollrente kriege, weiß ich nicht, ob ich mir Köln noch lange leisten kann. Eigentlich gar nicht mehr. Eigentlich jetzt schon nicht mehr. Aber, tja. Und wenn ich Teilrente bekommen, dann muss ich halt nebenbei noch ziemlich stark trotzdem arbeiten, wenigstens eine Halb- bis Dreiviertelstelle, und das ist jetzt gerade, da will ich jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, das sind interner, das ist auf jeden Fall etwas, wo man jetzt, womit ich mich jetzt beschäftigen muss und eben auch mit den Ämtern und den Anträgen und all dem ganzen Scheiß, der Es ist alles ein bisschen komplizierter, als ich gedacht hatte, und das kam alles leider etwas plötzlich. Deswegen war mein Ausstieg aus der Reha längst nicht so entspannt, wie ich eigentlich mal gehofft hatte, sondern leider gerade so richtig, Stress verursacht. Tja, dumm. Dumm läuft das. Tja, so rückblickend auf die Reha, was soll ich denn? Tja, mir ist eine Sache aufgefallen, wirklich erst so in den letzten Tagen habe ich angefangen, mich richtig zu öffnen den anderen Leuten. Das passiert bei mir immer wieder. Ich komme in eine neue Situation, ich komme in ein neues Umfeld und verschließe mich erstmal. Manchmal dauert das ein paar Tage, manchmal eine Woche, manchmal hat es jetzt fast 4 Wochen gedauert, bis ich einfach wirklich Kontakt gesucht habe. Und es ist sehr, sehr leicht, in der Reha-Klinik Kontakt zu suchen. Man setzt sich einfach irgendwo an den Tisch und fängt ein Gespräch an. Der Smalltalk, der ist einfach, weil man hat ja, wie gesagt, die Themen sind ja alle da. Essen, Klinik, Anwendung, Krankheit. Es gibt keine Probleme, Gespräche anzuknüpfen. Und gerade über meine Krankheit rede ich ja ziemlich offen und unbefangen. Hab allerdings auch gemerkt, dass das nicht alle tun, und dementsprechend habe ich mich da auch dann zurückgehalten. Manchmal habe ich gemerkt, hoppla, jetzt habe ich zu viel geredet. Das ist jetzt dem Gegenüber unangenehm, weil manche Leute reden einfach nicht gerne, und gerade in so einer Klinik ist es häufig für viele Leute auch so, das möchte man, man ist die ganze Zeit ohnehin schon mit dem Thema Krebs beschäftigt. Jetzt haben wir 100 Leute um mich rum, die auch alle mit dem Thema Krebs beschäftigt sind. Das Ganze könnte sich jetzt also potenzieren mal 100. Und allein dadurch, dass man in der Klinik ist, in einem Klinikalltag, eine Behandlung bekommt, also man ist dann plötzlich noch viel mehr Patient, als man es schon vorher war. zwar auf eine Art und Weise, die einem auch gut tut, die einem ja auch gut tun soll, gerade die Bewegung und die Kurse und alles, das sind alles Dinge, die einem wirklich gut tun. Und wirklich das Tollste an der Klinik, in der ich war, und die habe ich mir ja auch wirklich ausgesucht, weil ich da schon mal war, ist einfach, die Anwendungen sind richtig gut gewesen, das Personal ist richtig gut, die Leute sind richtig toll. Alle Mängel und Tücken, über die ich hier schon gelästert habe, Dinge wie das Schwimmbad oder auch nicht gelästert habe, Dinge wie das Schwimmbad, das nicht geöffnet hat, oder das Essen und so, die fallen alle zurück, weil die Klinik selber, gerade die Anwendungen, die Behandlungen einfach richtig gut sind. Von allen Therapeuten zu den Ärzten, mit denen ich wirklich Glück hatte. Es gab da auch Fälle, da war das dann nicht so. Aber also ich hatte großes Glück mit allen Leuten, denen ich da zu tun hatte. Ganz besonders, das hört sich jetzt vielleicht im Sozialdienst, die Sozialarbeiterin, ich hoffe, das ist nicht zu peinlich, aber ganz, ganz besonders, und auch überhaupt auch die Stationsärztin und sogar der Chefarzt hat sich am Ende noch, obwohl ich gar nicht Chefarztbehandlung hatte, hat sich dann auch noch Zeit für mich genommen. Also ich bin da echt echt gut gelaufen mit der Reha, und ich merke ja auch, wie es mir tatsächlich besser geht. Ich habe jetzt heute vorhin gerade eben erst, bevor ich das aufgenommen habe, nochmal mein autogenes Training gemacht. Ich merke, ich komme da mal besser, mal schlechter rein. Heute war es noch nicht so einfach, das mit dem, die Arme werden schwer, ging gut, die Arme werden warm, hat überhaupt nicht funktioniert. Aber das werde ich schön weitermachen. Ich habe jetzt erstmal so ein YouTube-Video gefunden, das ganz gut wirkt. Vielleicht suche ich mal noch nach weiteren, vielleicht mache ich auch einen Kurs weiter. Lass mir das verschreiben. Die Krankenkasse zahlt sowas, ja. Dinge wie Yoga, Pilates, autogenes Training, Entspannung nach Jakobsen, all solche Dinge werden von den Krankenkassen in der Regel sehr, sehr gut getragen, weil es einfach erwiesen ist, dass die was bewirken. Das hat nichts Esoterisches an sich. Esoterik ist bei mir verschwendete Liebesmühe. Aber man muss es halt auch weitermachen. So, und das ist das, was bei mir jetzt gerade so die ganze Zeit schon das Problem ist. Ich muss es weitermachen. Ich bin jetzt den dritten Tag da und habe eigentlich, davon abgesehen, dass ich gestern beim Spazierengehen, da bin ich quer über den Friedhof gegangen, habe die lange Strecke dann irgendwann mal diese Gleichgewichtsübungen gemacht. Man fixiert beim Geradeausgehen einen Punkt in der Ferne, so nach Möglichkeit auf Augenhöhe, und fixiert den Punkt und bewegt dann dabei aber den Kopf nach links und nach rechts, bleibt aber mit den Augen darauf fixiert, und dann macht man das gleiche, Kopf nach oben und nach unten, darf nicht auf den Boden runterschauen und muss aber versuchen, weiterzugehen. Man schafft das erstmal gar nicht, gerade zu gehen. Man geht dann wirklich wie besoffen, und dieses wie besoffen gehen ist, oh, ich muss mal eben, Entschuldigung, das musste, oh, aufstehen ging gerade nicht so leicht. Ich musste gerade mal eben aufstehen, das Fenster zumachen, denn etwas, was Köln auch Bad Lippspringe voraus hat, ist der Lärm, der hier viel größer ist. Es ist komisch, dass mich der Lärm in Bad Lippspringe viel mehr gestört hat. Dieser kleine Lärm, wahrscheinlich, weil ich den hier in Köln schon gar nicht mehr wahrnehme, aber wenn da draußen Baustellen vor dem Fenster sind, dann muss ich leider dann doch zumachen. Auch dass meine Nachbarn vorgestern, als ich ankam, direkt draußen im Hof Dinge gemacht haben. Oh, das hätte nicht sein müssen. Aber immerhin war ich entspannt genug, um nicht sofort genervt paranoid zu reagieren und sofort alle Fenster zu rammeln. Ich habe halt einfach nur die Vorhänge ein bisschen runtergezogen, dass die nicht, wenn die direkt von mir vom Fenster stehen, direkt reinschauen können. Was ja wirklich nicht paranoid, sondern einfach nur vernünftig ist, finde ich. Ach, Entschuldigung, die Nase läuft. Das kommt vom Reden jetzt. Hoffe ich. Ja, aber man muss es halt machen. Ich müsste jetzt die ganzen Übungen machen und alles. Viele der Gymnastikübungen könnte ich hier ohne weiteres machen. Statt so einem Pilates-Ball, so ein weicher Ball, könnte ich jetzt ein Sofakissen nehmen. Das werde ich auch gleich noch machen. Aber so ein paar Anschaffungen werde ich noch machen, vielleicht leichte Hanteln oder ein Terraband, das ist ohnehin mit das beste, das beste Turngerät für die Gymnastikübungen, die Bewegungsübungen, die ich gemacht habe, auch die ganzen Atemübungen. Das habe ich gestern alles zum Beispiel gar nicht gemacht. Aber dafür bin ich gestern viel gegangen. Also ich bin, mein Fahrrad ist immer noch nicht, immer noch kaputt. Ich habe vergessen, ich wollte einen Termin vorher bei Fahrradladen machen und habe es vergessen. Jetzt haben die wieder keine Zeit. Und ich habe immer noch nicht, ich habe mich immer noch nicht ran gemacht, den blöden Reifen einfach nochmal versuchen zu wechseln. Ich weiß nicht, ob die Geschicklichkeit und die Kraft in den Händen jetzt mittlerweile durch die Übungen, durch die Ergotherapie und so besser geworden ist, müsste eigentlich auch ein bisschen zugenommen haben, da ein Fortschritt. Aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Morgen habe ich wahrscheinlich die Zeit und dann schaue ich mal, ob ich übers Wochenende wieder mein Fahrrad zum Laufen bringe. Gestern bin ich mit dem Fahrrad zur, ja, also normalerweise fahre ich mit dem Fahrrad zur Onkologie, weil ich direkt wieder Immuntherapie weiterbekommen habe, einfach zur Infusion. Das ist, ich vertrage die ja Gott sei Dank ganz gut. Andere habe ich mitgekriegt, nicht so gut. Naja, da habe ich Glück oder auch ja Glück zumindest. Das ist halt leider auch so eine Sache, palliative Behandlung, die in meinem Fall halt einfach bedeutet, das kann jetzt noch Jahrzehnte gut gehen, wenn es gut geht, wenn es noch wirkt, weil es nicht palliativ im Sinne von, der stirbt jetzt und wir machen ihm seine letzten Tage noch schön und geben ihm Morphium, sowas ist auch palliativ, sondern es ist einfach in meinem Fall, nachdem jetzt auch die Bestrahlung gewirkt hat und die Lymphome weiter schrumpfen, hoffentlich auch weiter schrumpfen. Ich werde das nächste dann wann ist die nächste CT in 2 Monaten dann sehen, dass es hoffentlich auch wieder weiter geschrumpft hat. So richtig spektakulär ist der Rückgang ja nicht, aber immerhin scheint stetig zu sein. Und die palliative Behandlung, also die Immuntherapie, bewirkt halt einfach, dass nichts wieder aufkommt, wenn es das bewirkt, was es soll. Das ist immer das große Wenn. Aber wenn es das bewirkt, dann habe ich eigentlich jetzt, dann kann ich jetzt wieder ein normales Leben führen. Erklärt das jetzt mal der Rentenversicherung, die sagt, der junge Mann war doch jetzt 2 Jahre lang arbeitsunfähig und jetzt denkt er kann wieder arbeiten. Das glauben wir ja wohl nicht. Dass ich in den 2 Jahren einen Fortschritt in der Genesung gemacht habe, so ganz generell von Psyche zu Physis überhaupt alles, das ist schwer zu vermitteln. Also da muss ich noch tatsächlich Überzeugungsarbeit leisten und brauche wahrscheinlich auch noch einiges an Unterstützung meiner Ärzte. Das ist ein bisschen die Krux gerade. Ja, weil die sehen halt auch nur, ja, palliative Behandlung, ja, dann kann das doch nichts mehr werden mit dem. Da kann der doch nicht mehr arbeiten. Den geht man jetzt noch, die letzten paar Jahre schicken wir den jetzt noch auf Rente und dann erledigt sich das Problem biologisch. Ne? So ungefähr kommt mir das Ganze gerade vor. Es ist vielleicht wirklich ein bisschen makaber und schwarzseherisch, was ich da gerade, dieses Szenario, das ich mir da gerade ausmal. Es ist alles noch nicht fest und ich habe hoffentlich dann noch alle Möglichkeiten oder nein, nicht alle Möglichkeiten, aber ich habe hoffentlich noch so ein oder zwei Möglichkeiten, die alle habe ich nun definitiv nicht mehr. Ich habe hoffentlich noch ein paar kleine Möglichkeiten, irgendwas in die Richtung zu drehen, wie ich das gerne hätte, aber im Moment sieht es ein bisschen beschissen aus. Also ein bisschen ist gut, gerade keine schöne Lage. Das ist alles nicht so lustig. Naja. Ja, was wollte ich denn eigentlich? Ach ja, mit den Patienten. Es ist eigentlich schade. Ich habe jetzt am Ende habe ich es tatsächlich geschafft, mich schneller mit Leuten einzulassen. Ich tue mir aber wirklich schwer, in Krankenhäusern, Kliniken, Reha-Kliniken Freundschaften zu schließen. Das habe ich schon wirklich, das habe ich jedes Mal gemerkt, man ist sehr nah miteinander, man ist sehr vertraut miteinander, aber ich halt den Kontakt anschließend nicht und ich will es auch gar nicht. Es ist, Es ist so dieses, wir haben da jetzt gerade was durchgemacht, aber jetzt sind wir wieder getrennte Wege gegangen und wir müssen unser eigenes normales Leben wieder weiterleben können. Vielleicht ist es das, was da in mir und vielleicht auch in anderen noch so arbeitet. Ich habe jetzt ein, zwei wirklich nette Leute näher kennengelernt und da war der Abschied dann auch zum Teil wirklich sehr emotional, aber trotzdem oft nicht mal Kontakt ausgetauscht. Nee, eigentlich gar nicht. Ich habe, glaube ich, tatsächlich mit niemandem Kontakt ausgetauscht. Außer jetzt mit Leuten von der Klinik. Da bin ich viel schneller und direkter in Kontakt gekommen und auch auf eine andere Weise näher rangekommen, habe die näher an mich ranlassen und will auch den Kontakt halten, nicht nur aus rein medizinischer oder organisatorischer, also nicht nur aus Gründen, aus pragmatischen Gründen, sondern auch einfach, weil ich da tatsächlich total nette Leute kennengelernt habe und hoffe, den Kontakt auch so ein bisschen zu halten. Das würde mich einfach total, total freuen. Da habe ich wirklich ganz coole Menschen kennengelernt. Aber es ist komisch, dass ich dasselbe nicht unter den Patienten so richtig erlebt habe. Einfach, es ist mir schwer gefallen, Leute zu finden, mit denen ich auf einer Wellenlänge klicke. Man findet zwar den breiten Querschnitt in so einer Reha-Klinik, weil Krebs kriegen sie alle, aber der breite Querschnitt ist sehr breit. Leute, die eigentlich so in meine Bubble passen würden, sind da überhaupt nicht vertreten gewesen oder so gut wie gar nicht, oder ich hätte sie suchen müssen, ich weiß es auch nicht so genau. Aber Leute, die in die breite Schützenvereins-Bubble passen, in die biedere Familienmenschen mit Eigenheim, Rasenmäher, Garagentüröffner und so, die gab es in rauen Mengen. Und das ist so komplett überhaupt nicht meine Welt. Und mit denen bin ich nicht mal über den Smalltalk hinausgekommen. Mit einigen konnte ich nicht mal den Smalltalk führen, weil ich sofort mich gegen den Strich gebürstet habe. Da waren Leute, die wirklich mit dem ersten Wort in mir eine Antipathie geweckt haben, die ungerechtfertigt wahrscheinlich auch ist. Es sind bestimmt alles nette Menschen gewesen, wenn man sie an sich ranlässt oder sich auf sie einlässt, aber es ist mir so schwer gefallen, mich auf die Leute einzulassen. Dazu kam halt dann auch direkt vor der Reha war so Dinge wie die Europawahl und da sind so einige Sachen passiert. Allein schon die Todesfälle, die ich kurz vorher hatte, haben es total schwer für mich gemacht, mich auf Leute einzulassen, weil mir das alles noch so tief in den Knochen saß und dann so ein paar Dinge, die mir tatsächlich durch die Europawahl passiert sind, dass ich ein paar Sachen von Leuten gehört habe, von denen ich nicht gerechnet habe, dass die da kommen. Solche Anti-Europa-Witze, die ich aus einer eher wirklich reaktionären Ecke verwurzelt, dort nicht vermutet hätte. Das hat in mir echt was ausgelöst, dass ich wirklich Angst hatte, jetzt Leute kennenzulernen und dann plötzlich zu merken, hoppla, das ist auch jemand, mit dem ich eigentlich nichts zu tun haben will. Es ist tatsächlich ein paar Mal passiert, dass ich Leute, die ich zuerst nett fand und denen ich so vorsichtig schon mal Hallo gesagt habe, plötzlich hörst du irgendeinen dummen rassistischen Spruch. Manchmal war es nicht mal wirklich, also ein böser rassistischer Spruch, sondern die Sorte dummer, blöder Witzchen, sowas wie Polen klauen Autos Witze, die man halt einfach in einer Generation, in der ich mich befinde, von klein auf gehört hat und sich nie was Böses dabei gedacht hat, die man heute aber einfach nicht mehr bringen sollte, weil man mittlerweile doch sensibilisiert genug ist, um solche dummen Witze wegzulassen. Das ist einfach inakzeptabel, aber das heißt nicht, dass das aktive, bösartige Rassisten sind. Nur ich höre das und es geht mir komplett gegen den Strich und ich baue sofort eine Anti-Haltung und sage, nee, du nicht, mit dir nicht. Es gibt hier noch andere Leute, dich will ich jetzt nicht. Und gerade wenn ich dann solche Leute nett finde, und es waren jetzt aber auch nicht nur solche Sprüche, solche Witze, wo man sagen kann, okay, kann ich verstehen, Prägung muss jetzt aber nicht unbedingt das Schlimmste bedeuten. Aber ja, es gab halt auch Vorfälle, mindestens einen, wo ich wirklich Rassismus gezielt gegen jemanden, also also rassistische Bezeichnung gezielt gegen jemanden eingesetzt haben. Also fernab jeder berechtigten Kritik, das hat überhaupt nichts mit, nichts Berechtigtes. Keinerlei Kritik hätte so etwas berechtigt, absolut gar nicht. Und das war unter aller Sau. Sowas ist mir halt auch wenigstens einmal vorgekommen, und man schaut halt den Leuten nicht in die Köpfe, ne? Auch wenn man sie vielleicht vorher gerade eben noch sehr sympathisch gerne gefunden hätte. Ja. Und solche Sachen haben es einfach für mich total schwer gemacht, dann Leute kennenlernen zu wollen. Noch dazu, wenn man sich dann jedes Mal, also vor 2 Jahren war das anders, da saß man an einem und demselben Tisch immer am festen und hatte einfach die Tischnachbarn, mit denen kam man dann ganz zwangsläufig einfach ins Gespräch. Und diesmal habe ich mir immer einen Tisch ausgesucht, und instinktiv habe ich mir immer einen leeren Tisch ausgesucht. Dann kommt man auch irgendwann ins Gespräch, weil auch die leeren Tische selten leer bleiben, aber meistens geht es dann nicht über morgen und guten Appetit und so hinaus, oder na, haben Sie noch viel zu tun heute und gleich noch Anwendungen, irgend sowas. Aber da dockt man nicht an, und es ist mir auch wieder extrem schwer gefallen, am Ende mich zu verabschieden, obwohl ich es mir wirklich die Mühe gemacht habe, mich zu verabschieden. Nochmal durch den Speisesaal morgens gegangen und Leute, die ich gekannt habe, mich noch von denen verabschiedet. Ich hab's echt gemacht. Ich habe gedacht, ich gehe jetzt hier nicht raus, ohne wenigstens ein paar Leuten wirklich mich zu verabschieden. Auch nochmal in die Pflegeabteilung gegangen. Schon einfach, weil ich die Walking-Stöcke zurückgeben musste und mich da nochmal von einigen Leuten wirklich bewusst verabschiedet und nochmal gesagt, was ist und so vieles. Aber an ein oder zwei bin ich mir unbewusst vorbeigegangen. Später ist mir aufgefallen, Moment, da stand doch, ach Mist, der stand da noch rum. Den habe ich jetzt nicht mehr gesehen, und dann ist man ins Auto gepackt worden und schwupp, war man weg. Ja. Ich habe neulich, vielleicht als kleine Sumpf, als Sumpf Connection hier, eine kleine Mesh Connection, womit das jetzt hier in den Sumpf passen könnte, was ich jetzt aber nicht in den Sumpf stellen will. Ich habe mir ja in der abends gerne mal, weil ich keine große Lust hatte, Fußball zu schauen. Es ist nicht, also ich habe das anderswo auch schon mal gesagt, es ist nicht so, dass ich vom Fußball so komplett gar nichts verstehe, dass ich das Spiel nicht, dem nicht folgen kann, oder dass ich das einfach komplett scheiße finde. Ich schaue mir ein Fußballspiel schon an, kann es verstehen, und wenn ich Lust dazu habe und es spannend ist, dann kann ich es auch spannend finden. Aber meistens habe ich einfach keine Lust, und vor allem kann ich mich nicht 90 Minuten lang auf sowas konzentrieren. Das kann ich einfach nicht. Ich habe mir zum Beispiel dem letzten Deutschlandspiel die Verlängerung angeschaut, weil darauf konnte ich mich konzentrieren. Ich werde da jetzt gar nichts darüber sagen, weil ich beschlossen habe, hier nicht über Fußball zu reden. Ich möchte ja immerhin meinen Ruf wahren, der möglicherweise schlechteste Fußball-Podcast Deutschlands zu sein. Und das geht nur, wenn ich nichts über Fußball sage. Solange in dem Moment, wo ich was sage, kann es immer noch Leute geben, die Dümmeres über Fußball reden als ich. Aber ich hatte auch keine Lust, mich in den Fernsehraum zu setzen, obwohl ich Gesellschaft beim Fußballspielen natürlich schon mag. Aber ich habe das einmal gemacht für 10 Minuten, dann war die erste Halbzeit zu Ende, und dann bin ich ganz schnell wieder geflüchtet, weil da schon wieder die ganzen Experten sitzen und irgendwelche blöden Sprüche. Die haben da ein Talent auf der Bank sitzen und setzen das überhaupt nicht ein, ein echtes Talent. Wir haben da kein Talent, die haben da irgendwelche Heinis auf der Bank sitzen, die ausschauen, als ob sie gerade mal das Zählen gelernt haben. Talent, echt. Also, ja, es sind Talente, es sind Fußballtalente, aber das klingt in dem Moment so unglaublich blöd. Fußballnerds nerven mich mehr als andere Nerds, und da hatte ich dann einfach keine Lust. Und deswegen habe ich dann lieber ferngesehen, da kam meistens nichts, sondern habe so meine digitale Videosammlung mitgebracht und habe mir MASH-Folgen angeschaut. Doctor Who und MASH, das hat mich so begleitet. Und da war dann eine Folge, Goodbye Radar, glaube ich heißt die, oder Farewell Radar, Goodbye, glaube ich. Also die Doppelfolge, in der sich Radar O'Reilly, der Company-Schreiber, verabschiedet. Und da zum ersten Mal wirklich zeigt, also Radar ist immer so das Kind gewesen in der Serie. Er ist so der kleine Junge, der auch ewig ein kleiner Junge ist, der so das so ein bisschen einseitig übertalentierter, inselbegabter, mit einer naiven Weltsicht, der die Hubschrauber schon hört, lange bevor die kommen, und blauäugig. Und der Schauspieler Gary Berghoff hat die Serie, ich glaube, irgendwann in den letzten Jahren verlassen, weil er mit dem Stress nicht mehr klarkam. Der war wirklich, der litt sehr unter Stressbelastung und hat das nicht mehr verarbeiten können und hat dann die Serie verlassen. Und dann gab es halt eine große Abschiedsfolge. Und tatsächlich habe ich diese Folge gesehen und die ist mir wirklich, wirklich die hat mich mitgenommen, weil ich Abschiede einfach nicht kann. Ich kann Abschiede nicht kann. Radar war da plötzlich erwachsen geworden. Das hat man schon daran erkannt, dass er seine Mütze nie aufgehabt hat. Radar hat sonst immer so eine Schirmwollmütze auf. Allein, dass es eine Wollmütze ist, selbst bei höchsten Temperaturen hat er die getragen. Und es ist bei den Dreharbeiten ohnehin, weil es ja Kalifornien war, Hollywood, in den Hügeln um Hollywood gedreht wurde, immer hohe Temperaturen. Aber diese Mütze tief in die Stirn gezogen hat ihm was Kindliches gegeben. In dieser Doppelfolge hat er die so gut wie nie aufgehabt. Dadurch hat man gesehen, dass Gary Berghoff damals schon eine sehr hohe Stirn und einen sehr hohen Haaransatz hatte und Radar hat mit einem Schlag viel erwachsener gewirkt. Dann hat er auch im ganzen Spiel erwachsener gewirkt, sein ganzes Acting, seine Geschichte, die da erzählt wurde, dass er eine Frau kennenlernt in seinem Urlaub und die dann in seinem R&R-Tokio-Urlaub und die in letzter Minute verlassen muss und dass er nach Hause kommt, weil sein Onkel gestorben ist und all das, die Dinge, die er macht, lässt ihn erwachsen werden und dann gibt es diesen Abschied. Es soll eine große Abschiedsfeier gefeiert werden und im letzten Moment kommen Verwundete rein und das ganze Mesh-Lager irgendwas rauscht hier gerade im Hintergrund. Was immer das ist, ich hoffe, es ist. Ich zünde jetzt nicht gleich ein Streichholz an und die ganze Bude fliegt in die Luft. Und im letzten Moment kommen die Verwundeten rein und der Abschied kann dann nur so ganz schnell zwischen Tür und Angel geschehen, weil alle sofort wieder beschäftigt sind und er steht dann da rum im Lager, während alle mit den Verwundeten beschäftigt.
Ah!
Moment. Es regnet. Und wie? Das kommt gerade in Eimern rund. Entschuldigung, ich hab gelenkt. Auf jeden Fall muss Radar dann so mehr oder weniger einfach verschwinden und so ähnlich, so ein bisschen wie der wie mein Abschied. Man wird dann einfach weggefahren und hat es nicht geschafft, sich von allen richtig zu verabschieden. Und das hat mich schon sehr mitgenommen, als ich das in der Serie gesehen habe. Und da musste ich dann auch am Mittwoch wieder dran denken. Naja, das war tatsächlich mein MASH-Moment, mein Goodbye-Radar. Und jetzt bin ich wieder in Köln, wasche meine Wäsche, pack aus, mache meine Sachen, erledige meine Amts. Ich bin schon wieder so schnell in Köln angekommen, allein der Gestank in der Luft hat mich wieder sofort in Köln verwurzelt, dass ich ein ganz lustiger Moment war, als ich mich vorgestern Nachmittag, als ich in Köln war, habe ich mich dann erstmal in mein Lieblingscafé draußen hingesetzt und hatte einen verblüffenden Moment. Ich habe mich hingesetzt, der Kellner stand vorher mit dem Rücken zu mir, als er sich umdreht, schaut er mich an und sagt, huch, und weil ich mich hingesetzt hatte, ohne dass er das bemerkt hat, und ich hatte in diesem selben Moment diesen Huch-Moment, und habe ihm wie das ist, hab ich dich erschreckt, ja, ich habe dich nicht gesehen, ich hätte jetzt eigentlich auch Huch sagen können. Die Sache war nämlich die, es gab in der Reha-Klinik zwei Psychologen und den einen, Die kannte ich beide schon von vor 2 Jahren. Und bei dem einen hatte ich das Gefühl, habe ich mich komplett anders an den erinnert? Was ist denn mit dem? Sieht der irgendwie anders aus? Ich hatte alle Leute in der Reha-Klinik vor 2 Jahren, alle nur mit Maske vom Gesicht gesehen. Und habe von vielen Leuten tatsächlich nur, also nie unter die Maske gesehen. Und nun ist es so, dass ich diesen Psychologen halt so von Größe und Statur, ein großer, langer Typ, ganz ruhige Art, also sehr, sehr, sehr ruhig und ausgeglichene Art, irgendwann das, was unter der Maske war, mit dem Gesicht meines Lieblingskellners in meinem Lieblingscafés, also Kellner, Bedienung, das ist der Kaffeebetreiber, der ist da nicht als Kellner angestellt, dem gehört das Café. Kellner, gar nicht nett. Also ich habe das mit seinem Gesicht ergänzt, die Erinnerung, und wusste das aber nicht mehr. Ich habe nur gedacht, an irgendwen erinnere ich mich doch da, das sieht doch ganz anders aus, weil der wirklich von Größe, Statur, Haare und auch die ruhige Art genau das Spiegelbild zu dem Psychologen ist. Und ich den natürlich in Köln, also den Café, Kellner, Betreiber, was auch immer, den habe ich in den letzten 2 Jahren ständig immer wieder gesehen und das Gesicht kenne ich einfach. Den Psychologen habe ich dieses Jahr zum ersten Mal mit Gesicht gesehen und war total verunsichert, warum ich mich da an ein falsches Gesicht erinnert habe. Und erst jetzt ist es mir nochmal klar geworden, als ich da in einem Café saß und ich werde ihn jetzt immer mit Herr Doktor anreden müssen, fürchte ich mein Kenner. Manchmal soll man in solchen Momenten auch besser die Klappe halten, das ist vielleicht schlau. Ach Gott, ja. Naja. So, jetzt bin ich also wieder in Köln, bin wieder daheim und mal schauen, wie die Welt sich so weiterdrehen kann. Ich wünsche euch was, macht's gut, wir hören dann noch voneinander. Tschüss. Ach ja, vielen, 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 vielen lieben Dank für die ganzen tollen Postkarten, die ihr mir in die Reha-Klinik geschickt habt. Ich habe sie bekommen, ich habe sie im Sumpf vorgelesen. Da hört ihr sie auch in der nächsten Folge. Die wird hoffentlich in den nächsten Tagen rauskommen. Da ist noch ganz schön viel Arbeit dran, bis ich die fertig geschnitten habe, weil ich da einen schlimmen Hustenanfall hatte und wirklich alle paar Sekunden Husten oder Räuspern jetzt rausschneiden muss, sonst kann man das unmöglich online stellen. Aber da habe ich tatsächlich am Anfang der Folge sehr lang und ausführlich die Postkarten vorgelesen, die ihr mir geschickt habt. Und es hat mich total glücklich gemacht, als ich die dann endlich in der Hand hatte. Ich habe ja erzählt, wie das hier war. Auf jeden Fall ganz toll, nochmal vielen, vielen lieben Dank. Da waren tolle Sachen dabei, auch ein toller Brief für den schlechtesten Fußball-Podcaster Deutschlands. Nochmal vielen lieben Dank an alle. Ihr kriegt das alle nochmal einzeln und persönlich dann zu hören, was ich da bekommen habe. Und auch nochmal mein Dankeschön an alle. Und jetzt mache ich wirklich Schluss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.